ich habe da einen Moment gehabt mit meinem Vater, saßen wir am Tisch und er hat gesagt, ey, ich glaube, es war ein Fehler, hier zu bleiben. So, das ist das Fazit, er ist jetzt 60, das Fazit zu seinem Arbeitsleben. Und das ist krass, vor allen Dingen, wenn die Arbeit im Grunde ja die Identität war.
Ständig frage ich mich Dinge, Tag ein, Tag aus, und will verstehen, wie dieses oder jenes funktioniert. Egal ob in Politik, Gesellschaft, Kultur oder Naturwissenschaft. Es gibt so viel, was mich interessiert, was neu ist, was ich lernen kann. Deswegen teilen hier bei Alles muss raus Menschen ihre Perspektive, ihren Standpunkt, ihr Wissen, ihre Haltung. Und in dieser Woche hat mich folgende Frage beschäftigt.
Wie können wir über Ostdeutschland reden, ohne in Nostalgie oder Abwertung zu verfallen? Guten Morgen, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich sage guten Morgen, weil ich diese Aufnahme in Wien um 7.30 Uhr mache. Ich habe mal wieder vergessen, die Anmoderation für die heutige Folge einzusprechen. Deswegen spreche ich sie später ein. Heute sprechen zwei Ostdeutsche erst über Mikrofone und plötzlich über ein ganzes Land. Mein Gast ist Alexander Prinz, vielen bekannt auch als der dunkle Parabelritter. Er hat ein Buch geschrieben, das ja provozieren soll, aber auch zugleich versöhnen soll. Oststolz. Wir starten mit einer scheinbar kleinen Frage. Braucht Thüringen, braucht Ostdeutschland eine neue Hymne und landen schnell bei den großen Linien? Was hat uns wirklich geprägt? Die DDR oder die 35 Jahre danach? Geht es überhaupt noch um Ost versus West oder längst um Provinz versus Großstadt? Wir sprechen über abgehängte Regionen, fehlende Erbschaften und Vermögensunterschiede, über Kinderarmut und die Frage, warum Krisen im Osten schneller sichtbar werden. Wir reden auch über Eltern. Über unsere Eltern, die den Karren nach der Wende aus dem Dreck gezogen haben und heute erschöpft sind. Was macht das mit unserer Generation? Sind wir dankbar genug? Und welche Geschichten erzählen wir selbst, statt sie anderen zu überlassen? Denn Schlagzeilen missverstehen schnell, Biografien selten. Oststolz? Ist das ein notwendiger Weckruf oder ein Missverständnis mit Ansage? Und kann ein Buch den Blick wechseln? Weg von Ostexotisierung hin zu gemeinsamen Lösungen. Das war ein Gespräch über Identität, Verantwortung und den Mut, nach vorn zu schauen. Und es war ein Gespräch, das mir sehr gut gefallen hat.
Redaktionsschluss für die heutige Folge war Mittwoch, der 3. September 2025 um 12 Uhr.
Neumann, aber das ist so empfindlich, dass wir manchmal sagen, lass uns bitte so ein billiges Sennheiser MH16 irgendwie nehmen, weil es einfach zu krass empfindlich ist.
Ja, und diese kleinen Rode, die sind auch so stark. Also
ja, es gibt jetzt von DJI, ich benutze tatsächlich für die Unterwegs-Podcasts diese Mic 2, weil die haben einen Klinkeneingang. Mhm. Und da kann ich so Sennheiser Bügelmikrofone raufklinken und dann das geht wunderbar. Ja. Also so, ja. Das ist auf jeden Fall, das wird rausgeschnitten.
Herzlich willkommen im Tech Talk von Alex und Thilo.
Zwei Ostdeutsche reden über Technik.
Herrlich.
Also, schön, dass du da bist. Du hast ein Buch veröffentlicht. Es ist jetzt draußen, seit gestern, glaube ich, ne? Oder vorgestern?
Tatsächlich erst am 1.
Ach so, also sozusagen.
Das ist die Frage, wann dieses, ja, wenn das jetzt released wird, das ist jetzt deiktisch schwierig.
Es ist nächste Woche Donnerstag kommt dieser Podcast.
Verweisen wir auf eine Zukunft, verweisen wir auf eine Gegenwart, verweisen wir auf
etwas. Das ist lustig, weil damit beschreibst du eigentlich grundsätzlich das ostdeutsche Dilemma. Verweisen wir auf eine Zukunft, verweisen wir auf eine Gegenwart.
Wo wir stehen irgendwo auf dem Feld, drehen uns im Kreis und irgendwie gibt es nur einen geraden Horizont und dahinter irgendwas, aber wir können es nicht sehen, weil überall Mais und Raps angebaut wird.
Und ich möchte jetzt wirklich die direkte Frage stellen, gleich zum Einstieg. Bodo Ramelow möchte eine neue Hymne. Ist das die Lösung aller Probleme?
Eine komplett neue? Also ich wäre ja für Auferstanden aus Ruinen, ich mag den.
Witzigerweise habe ich gerade beim Schwimmen genau darüber gesprochen, dass ich finde, dass die DDR-Hymne, die natürlich aus politischen und historischen Gründen nicht geht, man muss auch nach vorne gucken, ja schon eine treffende Hymne ist für dieses Land, weil es ja einfach auferstanden ist aus Ruinen. Aber glaubst du, dass 1990 vielleicht das einer der ersten Fehler war, dass man sagt, wir übernehmen die Hymne und wir übernehmen den Text dieser Hymne der Bundesrepublik Deutschland und stülpen die auf diese 17 Millionen Menschen drauf? Glaubst du, das war einer der ersten Fehler, der gemacht wurde?
Naja, das sind Kleinigkeiten, glaube ich. Das Mindset, ne, um jetzt mal einen gegenwärtigen Begriff zu benutzen, das Mindset war ja falsch. Zu sagen, wir sind die Sieger, ne, der Westen hat gewonnen über den Osten, der Osten unterwirft sich, also quasi aus dieser kalten Kriegerlogik noch abgeleitet, war das ja sozusagen ein Einsacken dieses Bereichs. Und da ist natürlich klar, dass man diese Hymne überstülpt, dass man die Lebensform überstülpt, dass man die Narrative überstülpt, vom Westen kommt, ne? Und da ist die Hymne ist ja nur ein ganz, ganz kleines Detail davon. Und dass das jetzt in Presseberichten zitiert wird, das ist mal wieder typisch. Ja, weil das ist so ein, ja, jeder kennt, hat eine Meinung zu Hymnen und so, aber dass ja die darunter liegende Systematik viel, viel größer und viel umfassender ist als das, kommt in so einem Nachrichtenbeitrag dann immer nicht raus.
Wie findest du denn, wird jetzt über die DDR gesprochen? Es ist ja eigentlich gefühlt, und hier reden jetzt gerade zwei Ostdeutsche, ein Vorwende-Ostdeutscher, ich, und ein Nachwende-Ostdeutscher, du. Ich muss sagen, ich habe langsam die Schnauze voll.
Ich will gar nicht mehr über die DDR reden, to be honest. Das mache ich ja in dem Buch auch sehr wenig. Also in dem Buch geht es ja gerade darum, dass ich Nachwende-Ossi bin und dass die DDR, und dass der Anspruch eigentlich war, jetzt schreibt mal jemand ein Buch, der von sich behaupten kann, die DDR hat mich gar nicht beeinflusst, bis auf eben die kleinen Dinge, die innerfamiliär eine Rolle gespielt haben, sondern eher die Nachwendezeit und das, was in den 35 Jahren nach diesen 40 Jahren passiert ist. Ne? Es ist ja absurd zu sagen, wir hatten da eine Phase von 40 Jahren und jetzt ist eine fast genauso lange Phase seitdem, aber die wird immer ad acta gelegt. Es geht immer nur um die Phase davor. Das ergibt doch keinen Sinn, rein
rechnerisch. Aber alle versuchen es ja. Also du versuchst es, ich versuch's mit öffentlichen Auftritten, wenn man über den Osten redet, dass man über die Gegenwart des Osten redet. Und selbst ich kann ja nicht in mich hingeben einer ostalgischen Verklärung meiner Kindheit als Jungpionier. Dazu bin ich viel zu klein gewesen im Osten. Aber es verändert sich nichts. Es wird so, weißt du, so, es gab in den letzten 3-4 Jahren, Steffen Mau hat ein Buch geschrieben, was sehr interessant ist, über den Osten, er hat einen wissenschaftlichen Blick auf den Osten gewagt und wie diese Trennung zwischen Osten und Westen stattgefunden hat. Dann ein Historiker aus Strausberg, ich habe ihren Namen vergessen, hat ein sehr interessantes Buch über die Geschichte in der DDR geschrieben, hat einen anderen Blick, einen menschlichen Blick auf die Geschichte gewagt. Dann gibt es Sascha Ingo Kowalczuk, so heißt er, glaube ich.
Ilko.
Der einen radikalen, negativen Blick auf die DDR nur zulässt auch. Und ich lese das mit großem Vergnügen, wenn er sich wieder über irgendwen aufregt, der DDR falsch ist. Ich habe die Biografie über Walter Ulbricht, die er geschrieben hat, zu 25% gelesen. Und dann musste ich sie weglegen, weil leider auch als Historiker seine persönliche Abneigung gegenüber der DDR im Text zu finden ist. Das hat mich gestört.
Wenn das ein Influencer wäre, ne, dann gäbe es bestimmt schon so einen großen Boxkampf zwischen ihm und Oschmann. Also so eine große 20.15 Uhr Show. Bei Influencern wird das ja mittlerweile im Boxring ausgetragen. Ja, klar, also jede politische Seite und jedes Sentiment hat ihre Vorkämpfer, denen sie sozusagen dann folgen können mit dem entsprechenden Buch und die entsprechende Perspektive. Und ich habe natürlich auch alles gelesen, ja, und habe für mich aber erkannt, dass diese Synthese aus all dem irgendwie fehlt. Ne? Weil ein Oschmann beispielsweise erreicht ja Menschen, die hier sind und einfach enttäuscht und frustriert von den Entwicklungen, vor allem in den letzten Jahren. Ein Kowalczuk erreicht dann wiederum die von denen frustriert sind, die frustriert sind und gerne irgendwie diesen ganzen Wust loswerden wollen. Mau erreicht westdeutsche Journalisten, die einfach Statistiken brauchen, um sie in irgendeinen Artikel reinzuklatschen. Und ich wollte gerne aber irgendwie zum einen schaffen, den westdeutschen Menschen zu erreichen und aber auch den ostdeutschen Menschen in Summe, um sie dann zusammenzuführen im Verlauf des Buches. Und zusätzlich eben keine Geschichte aus Ost-Berlin, sorry.
Ja, kein Ding.
Also so eine städtische Geschichte und auch keine Geschichte, die sich darum dreht, dass man irgendwie in rechten Kreisen unterwegs war und Drogen genommen hat. Also so diese Sozialstudie auch noch gleichzeitig, sondern ein ganz normales Durchschnittsleben, völlig langweilig auf der Querfurter Platte. Also das ist ja schon, wenn man es aufschlüsselt, klingt es ja schon super langweilig. Und dann noch von jemandem, der gesellschaftlich immer so ein bisschen randständig war, so als das behinderte Kind im Dorf, im geburtenschwächsten Jahrgang, im Osten überhaupt, also super einsam im Grunde, keine Freundesklicke, immer nur zugeguckt und eben immer nur so die Vogelperspektive auf alles gehabt und daraus beschreibend eine ländliche Kindheit, eine ländliche Jugend, die ganz genau so, nämlich, und das ist das Spannende, in anderen ländlichen, in anderen, in Anführungszeichen, abgehängten Regionen Deutschlands so passiert sein kann, um erlebbar und fühlbar zu machen, wie die Menschen im Osten eigentlich sind, vor allen Dingen jetzt gesprochen für meine Generation natürlich, und dass es eben kein, dass der Osten nicht exotisch ist. Also die Exotisierung des Ostens ist das, was glaube ich ein Problem ist. Und wenn wir immer wieder über den Osten sprechen, das machen sie ja alle, Kowalczuk, Oschmann, egal für wen das Buch gemacht ist, man fokussiert den Osten, wenn man den exotisiert und als etwas Besonderes hinstellt, dann werden wir niemals aus diesem Ewigkeitsdiskurs rauskommen. Aber zu sagen, wir haben es ja eigentlich mit Zusammenhängen zu tun, die nicht nur regional oder sogar national sind, sondern im ganzen westlichen, im ganzen westlichen Bereich, in Nordfrankreich, in Nordengland, im Rust Belt, in den Vereinigten Staaten. Wir haben es mit einer deindustrialisierten Gesellschaft zu tun, in einer, die ganz krass schnell einen Sektorenwandel durchführen musste, ohne dass die Grundlagen da waren. Von Räumen, die innerhalb kürzester Zeit verlassen worden sind, wirtschaftlich, aber auch rein von der jungen Bevölkerung, ja, die mit krasser Überalterung und Perspektivlosigkeit zu kämpfen hat. Das gibt es ja in westdeutschen Räumen auch. Es gibt in Pirmasens, in Nordrhein-Westfalen, gibt es mehr AfD-Wähler als in Dresden. Ja, das Dresden. Um Gottes Willen, furchtbar, das Symbol für Rechtsradikalismus seit Pegida. Aber darüber redet man irgendwie relativ selten, weil diese Exotisierung des Ostens und die Formulierung all dieser Probleme unter diesem Primat-Ost-Problem ablenkt. Das ist eine Nebelkerze. Diese ganze Debatte ist eine Nebelkerze.
Und aber auch das wissen wir und haben wir ja schon so oft festgestellt. Aber
das denkst du. Ja, das denkst du, Thilo, und das denke ich. Aber wenn wir aus unserer Bubble, aus unserer Ostbubble und dieser Bubble derer, die ja diese ganzen Bücher gelesen haben, wenn wir da rausgehen, weiß das wiederum keiner. Das ist, ich war ja jetzt erst auf der Republika und habe da mit so Medienmanagern aus dem Westen gesprochen. Ich will das jetzt nicht weiter einteilen, dass jetzt irgendwie erkennbar ist, wer das war. Unfassbar erfolgreiche Menschen, die sehr viel in der freien Wirtschaft, in der Medienbranche geleistet haben. Und ich habe so ein bisschen über diesen Zusammenhang mit den abgehängten Orten gesprochen und wie man aufgrund der sozialen und wirtschaftlichen Abgeschlagenheit in diesen Räumen berechnen kann, wie das Wahlergebnis wird. So, da gibt es ja Studien vom Berlin-Institut, dieser Atlas, der Teilhabeatlas, 2019 erschienen. Und der hat das Bild sozusagen vorgezeichnet, wie sich's entwickelt. Und es ist im Saarland, in der Oberpfalz und in Sachsen-Anhalt nicht anders. Und diese Zusammenhänge waren völlig neu. Die Zusammenhänge mit dem Vermögensunterschied waren dieser Person völlig neu. Noch nie gehört, und das Ende 50.
Du meinst mit Vermögensunterschied, dass wir nichts erben oder weniger erben?
Genau. Also dass dadurch natürlich auch eine fehlende Krisenresilienz einhergeht und dementsprechend jede Fluktuation bei uns krasser ins Kontor schlägt. Na, also wenn es eine Krise gibt, dann sieht man sie in ihrer gesellschaftlichen Auswirkung sofort im Osten und dann verzögert irgendwann, wenn die Krise anhält, im Westen. Mhm. Also der Ossi ist so eine Art Zeigerpflänzchen für das Umfeld, in dem er gedeiht. Ja? Und dieser Zusammenhang war völlig neu von einer Person, wo ich gesagt hätte, die muss doch den Blick haben aufgrund der professionellen Ausrichtung. Und ich lese das so oft unter meinen Videos. Ich bin aus dem Westen, ich habe davon noch nie gehört. Das ist ja total krass. Oh mein Gott, dieser Diskurs endet an der unsichtbaren Mauer, habe ich das Gefühl. Also zumindest diese Ebene des Diskurses. Und dann, was durchdringt, ist dann, Bodo Ramelow fordert eine neue Hymne.
Oder schreibt mit Kowalczuk ein Buch zusammen, was jetzt, glaube ich, auch also bald rauskommt.
Die Paarung habe ich auch nicht verstanden.
Nee, ich auch nicht. Sagen. Da war ich auch sehr überrascht, als ich das gehört habe. So, huch. Aber also du hast gerade von dieser Person gesprochen, die du auf der Republika getroffen hast. Interessanterweise habe ich ähnliche Erfahrungen gemacht, auch mit Medienschaffenden aus Deutschland, kann man ja einfach sagen, wenn es darum zum Beispiel geht, neue Formate zu pitchen. Und eigentlich versuche ich seit Jahren so ein Bild auf, also ich bin ja als Auslandsreporter wirklich extrem ungern in Deutschland unterwegs, weil für mich Deutschland einfach Ost-Berlin ist und mehr nicht. So, und alles, was außerhalb dieser Stadt für mich stattfindet, Brandenburg vielleicht noch, ist für mich ein erschreckender Blick auf dieses Land. Egal wo, ob Köln oder Erfurt, spielt keine Rolle.
Das musst du mir jetzt erklären, das habe ich jetzt nicht verstanden, weil für mich ist der erschreckende Blick immer Berlin.
Das ist... da gibt es verschiedenste Gründe, die dazu führen. Erstmal habe ich ganz oft das Gefühl, man wird mehr beobachtet, umso kleiner die Stadt wird. Also in Berlin bewege ich mich durch die Stadt und man wird nicht betrachtet. Also ich kann irgendwie über die, keine Ahnung, über irgendwie Alexanderplatz laufen und habe das Gefühl, ich bin völlig für mich alleine, obwohl um mich rum Tausende von Menschen sind. Wenn ich in Pirna aber über einen Marktplatz laufe, habe ich das Gefühl, ich werde beobachtet. Ich wollte nur ein Beispiel geben, dass man einfach viel stärker betrachtet wird, umso kleiner der Ort wird, an dem man sich befindet. Und ich bin groß geworden an einem Ort der absoluten Anonymität. Und es erschreckt mich, sobald die Anonymität bröckelt.
Das ist interessant. Die journalistische Person kann ja nicht objektiv sein. Es ist völlig unmöglich, weil du ja immer geformt bist von dem Umfeld, in dem du aufgewachsen bist. Und für mich ist diese Anonymität ehrlicherweise erschreckend oder diese Menge an Menschen, dieser ganze Noise, der da auf dich eindringt, so als Mensch, der vom Dorf kommt. Also ich war jetzt für den Dreh von so einem Arthur-Beitrag, war ich jetzt mal wieder zu Hause und da haben wir wirklich so ganz ruhige Aufnahmen auf dem Feld sitzend gemacht und es war so friedlich, den Wind durch die Weiden so ziehen zu hören und ich dachte mir mal wieder so, ach, also eigentlich gerade fühlst du dich wie früher. Es ist gerade einfach schön, auch wenn da nichts ist und es eigentlich langweilig ist. Es war so zum Runterkommen, war es ganz toll. Und jedes Mal, wenn ich dran denke, dass ich nach Berlin muss, ich muss jetzt am Montag wieder nach Berlin, weil ich da einen Panel-Talk mit Hendrik Bolz habe im Dussmann. Es graut mir davor.
Weil du dann eben untergehst in dieser Anonymität oder weil das einfach zu viel Lärm ist?
Weil es ist zu viel. Es ist überall Menschen und ich fühle mich eher beobachtet in so einem Kontext tatsächlich.
Finde ich interessant, dass wir da so ganz unterschiedliche Wahrnehmungen davon haben.
Krass,
ich
habe auch
gerade das Gefühl, vielleicht ist das auch ein Moment, wo man feststeht, es geht gar nicht mal mehr wirklich um Osten und Westen, sondern um Provinz und Großstadt.
Absolut.
Und das ist das, was du eigentlich versuchst zu erklären?
Ja. Das Tückische daran ist, dieses Buch hat wie meine Videos einen Plot-Twist, so ab der Hälfte. Also man saugt den Leser erstmal in seine Erwartungen rein. Jeder kann aus dem Anfang das herauslesen oder das finden, was er da drin sucht.
Ob du magst Zeniminis.
Beispielsweise. Ob nun Bestätigung oder eben nur die persönliche Ebene. Und dann baut sich so langsam der Change auf und dann gibt es sozusagen dieses Gesamtbild, das auch gesamtdeutsch ist. Also es ist kein Osterklärbuch, es ist auch kein Ostbuch.
Mhm. Verschreckst du Leute, Lesende mit dem Titel? Weil man das ja denkt.
Das ist das Experiment da dran, Thilo. Das ist, ich hab das wirklich von dieser YouTube-Logik her gedacht, wo man einen Titel braucht, der Emotionen weckt. Ob nun positiv oder negativ, spielt erstmal keine Rolle. Die Person muss erstmal etwas fühlen. Und in jedem Gespräch, in dem ich jetzt war, oder in den letzten Gesprächen, in denen ich jetzt war, kam dieses Wort Stolz zum Tragen. Darüber zu sprechen, wieso soll man denn auf den Osten stolz sein? Oder kann dieses Wort nicht von rechts irgendwie genutzt werden? Und dann könnte man sagen, oh nein, verdammt, vielleicht war es ein Fehler, es zu nennen. Auf der anderen Seite saß ich an den Gesprächen. Und vielleicht wäre ich nicht in den Gesprächen gewesen, wenn ich es Westcharm genannt hätte. Oder, oh nein, nicht schon wieder ein Ostbuch.
Ja.
Na? Also es ist ein Experiment und wir werden sehen, wie es ausgeht. Was ist denn dein Gefühl bei dem Wort Oststolz? Was kommt dir da sofort in den Sinn?
Da stellen sich mir so ein bisschen tatsächlich die Nackenhaare auf, weil es gab ja jetzt auch, glaube ich, diese, da hast du schon so bestimmt ein Video auch zu gemacht, diese Ostmullen und dass eben dieses Ostdeutsche eben durch rechts auch gekapert jetzt wird und irgendwie, also das stimmt auch nicht, dass es jetzt ist, das kenne ich
seit. Ich wollte gerade sagen, jetzt?
Das ist totaler Quatsch, also es wird ja behauptet, dass es jetzt stattfindet, dass diese Ostidentität genutzt wird von rechts, aber das ist dieses Ostberlin zum Beispiel oder diese Fußballvereine, die es in Ostberlin gibt, die arbeiten schon immer mit dieser Identität, mit dieser Ostdeutschen. Und mein Gefühl ist, dass wenn Osten draufsteht, interessiert sich der Westen dafür einfach nicht. Es sei denn, es ist die Serie Weißen See, die von einer westdeutschen Drehbuchautorin geschrieben wurde, die toll ist, die ich sehr gerne geguckt habe, die wirklich auch oft den Ton getroffen hat. Aber die heißt halt nicht eine ostdeutsche Sozialistenfamilie, sondern die heißt Weißen See.
So. Und jetzt stell dir folgendes Szenario vor, auf Holz geklopft. Ein Buch mit dem Titel Oststolz steht in der Spiegel-Bestsellerliste ganz weit oben. Was meinst du, macht das in einem Journalisten der Zeit?
Ich kann mich mal da versuchen reinzudenken. Was
schwierig, schwierig, ja.
Das löst wahrscheinlich ein Gefühl von Missgunst aus.
Mhm.
Es löst ein Gefühl aus von vielleicht sogar Ekel.
Ja, gut. Aber meinst du diese Antipathie, diese Aversion, die da entsteht, führt dazu, dass man sich wütend an seinen Schreibtisch setzt und einen Text verfasst?
Selbstverständlich.
Na, dann ist doch alles erreicht.
Dann wird ein Meinungstext geschrieben. Also jetzt durch dieses, nehmen wir mal, also wir spielen es jetzt mal durch, dass das ja, also Person X schreibt einen Meinungstext nur über den Begriff Oststolz, hat die ersten 80 Seiten deines Buchs gelesen, so wie ich. Mehr habe ich noch nicht geschafft, weil ich vor 3 Tagen erst bekommen habe.
Deswegen kennst du den Plottwist ja auch noch nicht.
Ja, deswegen kenne ich den Plottwist noch nicht.
Das ist das große Problem. Ne? Das ist auch das, was ich viel problematischer finde, als das den Titel ist, dass man erstmal eine Weile lesen muss, um diese Mission mitzubekommen, weil es weil der Leser reintauchen muss, damit dieses Ergebnis am Ende, also dass dieses Experiment aufgehen kann. Es kann nicht, also man kann nicht reingehen, 20 Seiten und man hat es verstanden, sondern man muss sich
auf den Text einlassen. Ich lese es auf jeden Fall noch zu Ende. Das war einfach zeitlich, habe ich es nicht geschafft.
Ja, nee, alles gut. Nee, aber kommen wir nochmal zu dem Zeitjournalist, der nach 80 Seiten angeekelt aufgibt.
Und sagt so, ach, diese scheiß Ostgeschichten, ich habe keinen Bock mehr darauf zu hören, diese sachsen-anhaltinischen Nervigkeiten. Wir kommen auch von einer Provinz, also der wird nicht so Berlinern wie ich gerade. Es ist doch alles immer der gleiche Scheiß und kann es eigentlich auch nicht mehr hören. So, und dann immer dieses Wehleidige vom Ossi, dass er irgendwie nichts hat, irgendwie die Regionen sind irgendwie. Und dann wird er wahrscheinlich einen Artikel schreiben, so, hier ist doch der Gegenbeleg, bei Magdeburg sollte ja mal Intel gebaut werden, Grüne Heide hat die Tesla-Fabrik. Und dann kommt wahrscheinlich am Ende raus, und das ist ja tatsächlich auch eine übliche Berichterstattung, am Ende seid ihr selber schuld, weil ihr euch immer in diese Opferposition begebt. Ihr.
Genau. So. Dann schickt er seinen Text ab, während er dann am Jungfernstieg seinen Matcha Latte getrunken hat und steigt in seinen Tesla und fährt zurück in, was weiß ich, in irgendeinen Hamburger Vorort.
Ja. Wenn er für online geschrieben hat, fährt er wahrscheinlich in Prenzlauer Berg, hier in Berlin.
Okay.
Ja. Ich wollte diese Option anbieten, das ist möglich. So, und aber hast du dann damit, wenn das passiert, wenn dieser Artikel kommt und dann wieder 400.000 mittelständische bis wohlhabende Menschen mit einem hohen Bildungsniveau dieses Meinungstext lesen, hast du dann dein Ziel erreicht? Wenn das
dann Wort ich wieder, schau, dann habe ich wieder einen Grund, ein Video für ein paar hunderttausend andere Leute ein Video zu produzieren, um auf diesen Text hinzuweisen. Und es entsteht einfach eine Schleife von Diskurs, weil natürlich auch unter diesem Meinungstext sehr viele Leute kommentieren werden, die dieses Buch dann gelesen haben werden und dem Autor erklären, möglicherweise hast du nicht verstanden, was du dort gelesen hast. Und daraus ergibt sich dann ein sich immer beschleunigender Diskurs, der dann vielleicht erzwingt, sich mit dem, was eigentlich die Conclusio des Romans ist, auseinanderzusetzen. Jetzt mal rein hypothetisch, falls der Worst Case eintritt. Ich hatte ein ganz fantastisches Gespräch mit dem Spiegel beispielsweise. Da kommt am Sonntag ein Artikel, der sehr gut geworden ist. Also es ist gar nicht gesagt, dass das passiert. Es könnte auch sein, dass vielleicht der ein oder andere, selbst bei der Zeit, manchmal ist da auch das ein oder andere, was ich in einem Artikel verarbeitet, was ich ein paar Tage vorher in einem Video gesagt habe. Deswegen glaube ich, dass es auch Zeitjournalisten gibt, die meinen Inhalt kennen. Vielleicht gibt es da den ein oder anderen, der sich wirklich drauf einlässt und weiß, dass es in meinen Videos nach außen anders wirkt, als es am Ende dann ist.
Das haben wir beide ja auch debattiert. Also ich glaube, als bei unserem ersten Gespräch haben wir darüber, als wir das erste Mal in unser Podcast-Gespräch hatten, haben wir genau darüber gesprochen, über dieses Wirkung und Inhalt.
Ja.
Und wie die große Schwierigkeit des Erreichens von Leuten. Hast du, also auch aufgrund dessen, dass ich die Erfahrung selber gemacht habe und davon wirklich auch überrascht war, dass es egal ist, wie hoch das Bildungsniveau ist, Menschen lesen nur Überschriften. Hast du Angst, dass du missverstanden werden kannst?
Ich habe keine Angst, Thilo. Ich bin aber auch in der sehr guten Situation, dass ich meine eigene Reichweite mitbringe. Und man kann jederzeit mit allem einen Shitstorm auslösen. So, dass du bist ja auch mittlerweile Shitstorm erprobt, natürlich nochmal in einem ganz anderen Ausmaß, ja. Aber bei mir war es ja beispielsweise so, ich habe den Leuten, die gegen beispielsweise Hogwarts Legacy da protestiert haben, habe ich gesagt, naja Leute, vielleicht...
Kontext, da müssen wir mal kurz den Hörern
im Kontext geben. Es gab, Hogwarts Legacy ist ein Spiel, das rauskam, Open World Game zum Thema Harry Potter, ganz groß erwartet bei den Gamern und Gamerinnen da draußen, sehr gehypt, viel beworben. Und da J.K. Rowling mittlerweile kritisch hinterfragt wird aufgrund von Äußerungen, die sie in den letzten Jahren getätigt hat, beispielsweise als transfeindlich mittlerweile gilt, gab es Aktivisten und Aktivistinnen, die gesagt haben, wir müssen jetzt dieses Spiel boykottieren. Und ihr müsst auch dieses Spiel boykottieren, weil ansonsten unterstützt ihr eine Transfeindin, eine TERF.
Ist ja und ein legitimer Punkt, dann, den kann man ja machen.
Das
ist
da, ja, absolut, ja. Das Problem war dann für mich, oder dieses Problem habe ich aufgezeigt, man belästigte dann überall im Internet, wo man konnte, Menschen, die sich zum Thema Hogwarts Legacy geäußert haben. Nicht in einer Form, dass man quasi darüber aufgeklärt hat, sondern indem man das Spiel gespoilert hat, indem man eben relativ aggressive Methoden da verwendet hat. Ich will jetzt diesen ganzen Diskurs gar nicht nochmal nachzeichnen. Und ich habe in dem Video einfach gesagt, Leute, ihr trefft da vielleicht zum allerersten Mal auf Menschen, die sich mit diesem Thema vorher überhaupt nicht auseinandergesetzt haben. Die sind nicht auf der Erkenntnisebene, auf der ihr seid. Die kennen die Zusammenhänge nicht. Ihr werft quasi nur diese Schlagzeilen an den Kopf. Da sind wir wieder bei der Schlagzeilen-Thematik. Und zwar in einer Form, dass ihr eine liebgewonnene Erinnerung aus ihrer Kindheit damit diskreditieren wollt. Der Widerstand wird kommen, sozusagen, innerhalb dieser Person, ohne den Kontext, ohne dass ihr sie erstmal erreicht habt mit eurer Information. Also die Möglichkeit zu informieren wurde nicht genutzt, sondern es wurde Widerstand dadurch erzeugt. Es kam quasi zum gegenteiligen Effekt. Das Spiel wurde ein wahnsinniger Erfolg und ich glaube, die Community hat sich dadurch keinen Gefallen getan. Das habe ich in dem Video gesagt. Das führte dazu, dass ich dann überall im Internet als Transfeind dargestellt wurde. Es wurden Redaktionen angeschrieben, um die darauf hinzuweisen, dass das so ist. Und ja, also das wurde gezielt dann auch verbreitet mit dem Hintergrund, mich und meinen Namen zu verbrennen. So, und mir ist völlig bewusst, dass ich keine Preise gewinnen werde in dieser journalistischen Welt und dass ich da auch dass ich da immer irgendwie so ein bisschen das anrüchige YouTuber-Ding an mir haften
habe. Ich glaube, das wechselt, aber das wird sich verändern. Ich glaube, guck mal, weil du bist jetzt die nächste Generation, die auch diesen Markt und diesen Informationsmarkt, also nicht nur den Kapitalmarkt bestimmt.
Aber das ist ja der Punkt. Ich mache mir deswegen keine Sorgen darüber. Natürlich trifft mich das und tut mir weh und ich kann da auch mal eine Nacht nicht gut schlafen deswegen. Aber ich weiß, dass die Reichweite ja meine eigene ist. Ich brauche nicht den Sender, der am Ende sagt, boah, nee, aber wir distanzieren uns jetzt von dir, weil es mir egal sein kann, weil ich ja zur Not mehr Reichweite habe als die Sendung, die ich dann vielleicht moderieren würde, wenn ich eine hätte. So, habe ich ja gar nicht. So, mir gucken ja trotzdem hunderttausende Menschen zu, weil sie nämlich sich ihr eigenes Bild machen wollen. Und das sind viele dabei, die eine komplett andere Meinung haben als ich. So aus allen politischen Lagern, die mir auch, wenn ich ihnen begegne, spiegeln. Boah, ich bin nicht oft deiner Meinung, aber ich finde gut, wie du es einfach ausklamüserst und den Leuten die Möglichkeit gibst, selber zu ihrer eigenen Entscheidung zu kommen. Das ist ja das, worum es bei mir dann immer geht. Und dadurch, also was mein Publikum über mich denkt und über das, was ich tue, das ist entscheidend und nicht, was irgendwer im Feuilleton zu mir sagt oder über mich sagt.
Also, aber nur weil du eine eigene Reichweite hast, bist du immun dagegen? Es ist der einzige Grund.
Was konkret meinst du denn?
Also, dass du sagst, mir macht das alles keine Angst, dass das da irgendwie gefährlich werden kann. Das war der Einstiegssatz, den du gesagt hast. Mir macht das keine Angst, weil ich habe meine eigene Reichweite. Ja. Aber lass uns ein anderes Beispiel nehmen. Finn Kliman, der hat auch eine eigene Reichweite, aber der hat sich von diesem Shitstorm trotzdem nicht erholt.
Ja, aber der hat ja auch einfach wirklich Scheiße gebaut. Es geht ja jetzt hier um die Deutungshoheit über irgendwelche inhaltliche Fragen. Es geht ja nicht darum, dass ich irgendwelche Dinge verkaufe, die denen nicht entsprechen, du hast was ich dort
so. Es zeigt sich auch, es lässt sich nicht vergleichen. Das war ein schlecht gewähltes Beispiel von mir. Aber eigentlich wollten wir ja über den Osten reden. Beziehungsweise vielleicht ist es sogar gut, dass wir nicht mehr darüber reden, weil ich glaube, es geht ja eigentlich darum, wie wir den Diskurs bewegen. Und jetzt vielleicht nochmal zurück zur Frage, ob das Wort Oststolz das richtige Wort ist für diesen Diskurs.
Entschuldigung, ich muss mal ganz kurz eine West-Cola trinken.
Weil du so ein gutes Mikrofon hast, ein West-Mikrofon, habe ich das auch sehr gut hören können in meinen Kopfhörern.
Ist Neumann nicht aus dem Osten?
Ich glaube, das
ist ein Ost-Mikro. Ich glaube.
In dem Satz Mikro Berlin sogar.
Ja. Aber welches Berlin?
Nee, die Fertigung unter Reinstraumbedingungen, die höchsten internationalen Ansprüchen genügen, befindet sich seit einigen Jahren, bei Hannover. Was sind die besten Mikrofone der Welt? Das ist auch wieder wunderschön ist es einfach. West-Berlin.
Scheiße. Ich dachte immer, es wäre ein Ost-Ding.
Aber auch geil, dass es auf seiner, ich glaube, das machen wirklich Berliner auf seiner Wikipedia-Seite und der ist 1973 gestorben, also das ist schon etwas länger her.
Ja.
Steht einfach auch West-Berlin. Das ist so, da wird, also ich habe, glaube ich, zweimal meine Wikipedia-Seite editiert. Einmal habe ich West-Berlin dahinter gemacht und beim anderen Mal weiß ich gar nicht, was der Grund war, ich vergessen. Achso, ja, da habe ich irgendeinen Preis, der vergessen wurde, hinzugeschrieben, aus Eitelkeit.
Also ich würde behaupten, dass die aber im Zuge dieser ganzen DDR-Thematik beziehungsweise nach dem Krieg sich aus dem Moment... Jetzt muss ich das ganz kurz recherchieren, das interessiert mich jetzt nämlich wirklich.
Das ist, hier, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ein Live-Einblick in die Arbeitsweise des Gehirns von Alexander Prinz.
So, 1943 zog der gesamte Betrieb mit einem Großteil der Mitarbeiter in eine ehemalige Textilfabrik nach Gefell im Vogtland.
Mhm. So. Ich bin schon weiter im Wikipedia-Artikel.
Naja. AEG Kabelwerk Oberspree. Naja, aber es geht ja darum, wo kommen die her ursprünglich? Nicht, wo sind sie aus kapitalistischen Gründen hin?
Dann steht diese Firma für die Schwierigkeit des Ost-West-Themas perfekt, weil sie nämlich einfach auf beiden Seiten funktioniert hat. So wie ich es hier gerade verstehe.
Ja, aber das ist doch fantastisch. Also das ist ja das, was ich eigentlich ausdrücken möchte. Ne? Dass es ja völlig egal ist, auf welcher Seite der Grenze das mal gewachsen ist. Es geht ja darum, wie es weitergeht.
So, und welche Debatten müssen wir führen, damit sich die 60 Millionen auf der anderen Seite dafür auch interessieren?
Wie unterstützen wir Familien in prekären Situationen? Wie bekämpfen wir Kinderarmut? Es ist immer noch jedes vierte Kind im Osten lebt unter der Armutsgrenze. Jedes fucking vierte Kind, Thilo. Es ist krank. So, und ich meine, wenn man jetzt zurückblickt und sagt, naja, Mitte der 90er, 30% Arbeitslosigkeit in Sachsen-Anhalt, es war halt so, es war halt eine krasse Konversionszeit. So. Aber es vererbt sich, Armut vererbt sich. Nicht hier, nicht nur im Westen, überall. Ja, und Deutschland ist einfach ein Land, in dem soziale Mobilität sehr gering ausfällt. Ja, ich habe mal irgendwo was gelesen, von 6 Generationen dauert das, bis man quasi eine Stufe aufsteigen kann, dass man sich hocharbeitet sozusagen. 6 Generationen. Und das sind die Fragen. Wie schaffen wir es, den ländlichen Raum nicht nur in der Mitbestimmung, in der Teilhabe, in der gesellschaftlichen Teilhabe anzuknüpfen, wie schaffen wir es, Menschen dort zu fördern? Ne? Also nicht, dass es eine Sackgasse ist, wenn du am falschen Ort geboren wirst, dass du eine Perspektive aufgezeigt bekommst. Ich meine, wir leben in einer Zeit des Remote-Work. Ne? Warum sollte man nicht in Sachsen-Anhalt auf dem Land für irgendein Unternehmen in Köln arbeiten können? Ja, das Internet ist ja trotzdem da. Es geht jetzt vielleicht nicht, wenn man riesige Datenmengen hin und her schiebt, aber in welchem Job muss man das? So, für das, was notwendig ist, geht das ja mittlerweile. Das war Anfang der 2000er, sah das noch ganz anders aus. Das ist übrigens auch ein Punkt, der selten betrachtet wird, wie viel später der ländliche Raum in Ostdeutschland überhaupt ans Internet angeschlossen war.
Mhm.
Und ein wichtiger Punkt, weswegen in dieser Zeit einfach noch mehr Potenzial verloren gegangen ist, nicht nur beim Aufbau, beim industriellen, also bei der Ansiedlung von Industriestandorten. Ja, weil ohne Internet an so einem Ort ist es ja trotzdem nicht attraktiv, egal ob es da Fördermittel oder irgendwelche Entwicklungsprogramme gibt. Aber auch das junge Potenzial, das in diesem Land nach der Wende da existiert hat, wenn du in der Internet-Economy dann irgendwie deine Zukunft gesehen hast, bist du halt dann trotzdem in die Großstadt gegangen. Und das war ja, das ist so ein kleines Kapitel, das ich einfach reingeschrieben habe, weil meine Zukunft und meine Gegenwart ja auch sehr davon abgehangen haben, dass ich das Internet für mich entdeckt habe und dort Selbstwirksamkeit erlebt habe. Ja, und wir brauchen Selbstwirksamkeitserfahrung in diesen Regionen.
Wie kriegt man das hin? Also außer jetzt, dass du sie ans Internet anschließt und deswegen eine Selbstwirksamkeitserfahrung gemacht werden konnte. Aber hat jetzt für dich funktioniert und du bist ja wirklich...
Thilo, ich bin ja nicht Bundeskanzler, ne? Also das wäre eine Frage.
Aber du sagst ja sehr, sehr viele Dinge zu ganz vielen Themen. Also du hast ja schon auch eine sehr große Allgemeinbildung und du weißt sehr genau und sehr detailliert, wie Dinge funktionieren und Mechanismen sind. Deswegen frage ich dich das gerade so.
Ja.
Und du hast jetzt auch gerade ein Buch geschrieben mit dem Titel Oststolz.
Genau. Ja. Der Untertitel ist ja Appell. Ich habe ja einen Appell. Ich habe einen Appell an die Politik, ich habe einen Appell an die Medien und ich habe einen Appell an die Menschen, die hier leben. Weil es geht eben nur im Zusammenwirken. Es gibt ja nicht den einen singulären Schritt, den man geht und dann ist plötzlich alles toll. Und es ist trotz allem, wie auch schon zu DDR-Zeiten und nach der Wende, immer noch Eigenleistung und Eigeninitiative nötig, was ja auch oft irgendwie übersehen wird, dass ja sehr viel Eigeninitiative hier immer nötig war. Selbstständigkeit, organisiertes Arbeiten, sich einen eigenen Weg irgendwie erarbeiten, das ist ja etwas, das unsere Elterngeneration irgendwie beschäftigt hat seit der Wende. Dieser erste große Schritt, der muss von der einzelnen Person hier erfolgen, weil es wird nicht mal in ein, zwei Jahren plötzlich das Berliner Politleben ausschwärmen und vor Ort Förderprogramme einsetzen, die Menschen wegrekrutieren oder zumindest oder Institute dahinsetzen, damit sie nicht wegrekrutiert werden müssen, sondern dass sie vor Ort Weiterbildung erleben können. Logisch gibt es Orte, die auch in Zukunft weiter schrumpfen werden und die nicht gerettet werden können. Man muss sich entscheiden, vor Ort zu bleiben, auch wenn man weiß, dass man woanders mehr Geld verdienen würde und vielleicht eine bessere Karriere haben könnte, wie unsere Eltern sich ja auch entschieden haben, hier zu bleiben. So, also ich spreche da ja für meine Eltern, die bewusst mit ein paar und 20 gesagt haben, quasi in Saft und Kraft stehend und absolut capable in den Westen zu gehen und sich da was aufzubauen. Nee, wir wollen aber unsere Heimat mitgestalten. Wir wollen hier was entwickeln. Wir wollen hier unser eigenes Ding kreieren. Und diese Energie, diese Kraft, die braucht es auch jetzt von meiner Generation, die jetzt ja diesen Staffelstab übernehmen soll. Die jetzt in den letzten Jahren vor allen Dingen diese Frustration abbekommen hat von allen Seiten, ja, die von den eigenen Eltern auch immer wieder gespiegelt bekommen hat. Es lohnt sich ja nicht. Ich habe da einen Moment gehabt mit meinem Vater, saßen wir am Tisch und er hat gesagt, ey, ich glaube, es war ein Fehler, hier zu bleiben. So, das ist das Fazit, er ist jetzt 60, ist das Fazit zu seinem Arbeitsleben. Und das ist krass, vor allen Dingen, wenn die Arbeit im Grunde ja die Identität war. Eine Tischlerei über die Wende und die ersten drei Dekaden im gemeinsamen Deutschland geführt. Das war sozusagen der Dreh- und Angelpunkt der Familie. Und zu sagen, es war ein Fehler, das zu versuchen, weil jetzt die Zukunftsaussicht eben so trüb ist mittlerweile. Erstens, was soll da noch draus werden an positiver Perspektive? Und was gibt mir das als nächste Generation, die jetzt ja hier irgendwie was schaffen soll? Was gibt uns das mit? Ne? Und wenn wir dann aber das Big Picture betrachten und uns anschauen, wo wir schon hingekommen sind in den 35 Jahren, wie sich das alles schon verbessert hat, dann zeichnet sich eigentlich ein anderes Bild. Wir haben wahnsinnig viele Krisen und Auf und Abs eigentlich schon gemeistert. Und dass wir auch diese Vermögensungleichheit nicht in ein, zwei Generationen ausgleichen können, das ist leider Fakt. Ja?
Liebe Patreons, diese Woche kommt die Buchclub-Folge. Und wir sind sehr stolz auf diese Folge. Wir haben es geschafft, einen Podcast zu machen mit 5 Menschen, der nicht nervt. Wir haben es geschafft, einen Podcast zu machen, bei dem uns der Tonmeister Leo schreibt, ey, ich lese ein Buch pro Jahr und durch diesen Podcast habt ihr es geschafft, mich davon zu überzeugen, noch ein Buch zu lesen. Entschuldigt, ich bin noch ein bisschen müde. Was ich damit sagen will, ist, dieser Podcast, dieser Buchclub ist natürlich für alle. Der wird nicht hinter der Paywall versteckt. Aber hinter der Paywall versteckt, liebe Hörerinnen und Hörer, wird das Gespräch über das Ende von Die Wand, also gespoilt wird, wesentlich gespoilt. Ich hasse das Wort spoilen, benutze es an dieser Stelle aber trotzdem, weil jeder weiß, was damit gemeint ist. Alle Patrons machen im Übrigen möglich, dass wir mehr als eine Folge zum Beispiel machen können, dass wir verschiedene Folgen machen können, dass wir verschiedene Konzepte weiterentwickeln. Die Patrons geben uns nicht nur Kohle, dass wir als Journalisten unabhängig arbeiten können, nee, die motivieren uns auch, uns richtig Mühe zu geben, neue Sachen auszuprobieren. Und dafür will ich mal Danke sagen. Wie ihr hört, haben wir immer noch keinen Werbekunden gefunden. Ich sage Danke für alle Patrons und Patreoninnen.
Lass mich dir eine Zwischenfrage stellen. Ja. Ich unterbreche dich nicht, aber mache ich natürlich trotzdem.
Ja, tust du. Ich habe schon wieder vergessen, was ich sagen wollte.
Weil du gerade deinen Vater erwähnt hast, wie fühlt sich das für dich an, dass du so viel mehr Geld verdienst als deine Eltern?
Das ist eine Frage, die für einen Ostdeutschen sehr unangenehm ist, weil man ja sehr ungern über Geld und über Erfolg spricht. Die Frage sollst du lieber meinem Vater stellen, glaube ich.
Hast du sie deinem Vater denn schon mal gestellt?
Nee.
Denkst du darüber nach?
Ich spreche mit meinem Vater eigentlich nicht über Geld.
Nicht über, also ich will gar nicht mit dir über Beträge reden, aber es ist eine Sache, die vor kurzem in meinem rein Ostberliner Freundeskreis besprochen wurde, dass wir fast alle so viel mehr Geld verdienen als unsere Eltern. Bei zum Teil viel schlechterer Ausbildung auch.
Na, ist doch super.
Darum ging es gar nicht, sondern wir haben uns gefragt, was macht das mit unseren Eltern?
Ich glaube wirklich, dass unsere Elterngeneration vom historisch einzigartig am Arsch waren. Gemessen an ihren Eltern und gemessen an uns. Und das zeigt sich in dieser Spitzenpositionsthematik, die ja von allen immer schön durchgenudelt worden ist, auch bei Oschmann so eins der zentralen Punkte ist, der sie als Professor irgendwie immer noch nicht genug geehrt fühlt, keine Ahnung, also wirklich die letzte Person, wo ich die Frustration verstehe, to be honest.
Ich muss auch zugeben, also ich habe das Oschmann-Buch auch mit großer Freude gelesen, aber ich fand es auch sehr nörgelig, muss ich leider...
Ja, ich meine, er hat ja recht mit den Punkten, die er aufführt, aber die Conclusio ist ja irgendwie, ne, und die Mission, die er damit verfolgt, ist, glaube ich, auch nicht die richtige gewesen, so, aber um nochmal zurückzukommen, ja, zum Thema dieser Generation, sie hatten einfach eine undankbare geschichtliche Position, glaube ich, weil sie den Karren aus dem Dreck ziehen mussten und jetzt haben sie sich wahnsinnig angestrengt und der Karren steht jetzt eigentlich außerhalb des Drecks, denn was uns gerade trifft, sind ja globale Zusammenhänge, die haben ja nichts, sind ja keine regionalen oder nationalen Zusammenhänge. Wir erleben jetzt gerade das Zurückweichen der Globalisierung, ein immer stärker um sich greifender Protektionismus, der wiederum zu rechtsextremen und faschistoiden politischen Entwicklungen in der ganzen Welt führen, wie immer, wenn der Kapitalismus am Scheitern ist oder so wirkt, als ob er scheitert. Also das sind ja diese großen Zusammenhänge, die ja nichts damit zu tun haben, dass man vor Ort sich nicht schon wahnsinnig lang gemacht hat, wie man bei uns sagt. Ne? Und wir sind ja die profitiert haben von dem Aufschwung der 2010er, der Möglichkeit, in diesem globalen Markt zu agieren, in dieser Medienwelt zu agieren. Wir sind da reingewachsen in gesamtdeutsche Zusammenhänge. Du vielleicht noch ein kleines bisschen weniger. Ich bin ja von Anfang an gesamtdeutsch auch beeinflusst. Also kann ich mich auf diesem Parkett ja auch viel einfacher bewegen.
Sind wir undankbar?
Unseren Eltern gegenüber.
Mhm. Weil sie haben den Karren für uns aus dem Dreck gezogen. Dann sind wir die Nutznießer von diesem Fundament, das sie uns hingelegt haben. Und jetzt kritisieren wir gesamtdeutsch eigentlich diese Generation, die nichts mehr versteht.
Das tue ich nicht mehr. Ich habe mich sehr distanziert von zu Hause vor ein paar Jahren. Das habe ich auch in dem Buch so ein bisschen, diese Entwicklung habe ich auch in dem Buch aufgezeigt, wie ich, als es losging, so in den 2010ern mit dieser auch sehr negativen Berichterstattung und dadurch, dass ich mich sehr viel in Großstädten, eigentlich in ganz Europa aufgehalten habe und viel mit Leuten in Kontakt gekommen bin und sehr, sehr offene Weltsicht auch entwickelt habe, mich dann irgendwann fragen musste, was ist denn da los, sind die alle bescheuert? Unglaublich, also so was für eine dörfische, eingeschränkte Weltsicht. Und das hat sich erst wieder verändert, nachdem ich angefangen habe, Beiträge über diese systematischen Zusammenhänge zu machen, die dazu führen, dass eben diese Frustration existiert. Und auch jetzt im Zuge meiner Gespräche mit meinen Eltern nochmal zum Buch, jetzt verstehe ich sie, glaube ich, erst so wirklich. Also verstehe die Frustration und wie es zu dieser Enttäuschung kommen konnte. Natürlich ist es nicht gut, dass Menschen, die enttäuscht und frustriert sind, im Grunde nur noch eine Fackel an Berlin halten wollen und sehen wollen, wie es brennt. Die Zusammenhänge gibt es in ähnlichen Räumen, überall sonst auch. Da gibt es Studien aus den Staaten, dass quasi die Wahl, also vor allen Dingen dadurch beeinflusst wird, wer ist der Gegner. Mhm. Ja, also man wählt eigentlich eher gegen jemanden als für jemanden. Und wer dann diesen revanchistischen Ansatz hat, der nimmt auch in Kauf, dass es sich selbst beschädigt. Und wenn man selbst davon ausgeht, mein Leben ist sowieso gescheitert, dann kann ich auch noch ein bisschen mehr Scheiße fressen. Hauptsache, diese ganzen Leute da in Berlin kriegen jetzt mal richtig aufs Maul. Und deswegen wählen die Leute die möglichst extremste Partei, die sie wählen können, die möglichst viel Schaden verursachen kann. Also es gibt einfach wirklich eine nicht zu unterschätzende Wählergruppe, die, je stärker man darüber spricht, wie schlimm die AfD ist, sie noch härter wählt.
Mhm. So, und also ein bisschen pubertär fast, dieses so.
Ja, ja, natürlich. Man kann jetzt paternalistisch sagen, boah, die verhalten sich wie Pubertiere, so. Aber auf der emotionalen Ebene verstehe ich es. Es ist halt nur schlimm für unser Land und es ist schlimm für die Menschen im Osten, wenn sich das jetzt so durchsetzt. Und wir sehen ja, dass auch die CDU mit Freude diesem politischen Wandel sich sozusagen sich auf den Zug aufgesprungen ist und jetzt quasi schon das macht, was man eigentlich von der AfD erwarten würde, wenn sie an der Macht ist. Ne? Und das ist ja eigentlich das Schlimme, dass das dann dazu führt, dass wiederum die Menschen mit weniger Vermögen wieder in die Röhre schauen und dass es denen wieder schlechter gehen wird, dass es wieder zulasten sozialer Politik geht und sich durch diese Frustration eben nichts Produktives entwickelt. Aber das ist ja ein Prozess, der in Jahrzehnten sich aufgebaut hat. Ja, also wenn ich jetzt 60 wäre und sage, ich habe alles getan dafür, aber das Umfeld, das politisch und gesellschaftlich bereitet wurde, hat es nicht möglich gemacht, den Kahn aus dem Dreck zu ziehen. Ich glaube, ich wäre auch einfach unversöhnlich.
Glaubst du, unsere Eltern sind neben ihrer Unversöhnlichkeit auch erschöpft?
Absolut. Die sind völlig fertig. Völlig. Und deswegen, also du hast ja vorhin nach der Dankbarkeit gefragt, ich bin sehr dankbar. Ich bin sehr dankbar und ich versuche auch auf dieses Erschöpftsein einzugehen und das zu unterstützen, dass sie Kraft schöpfen können und dass sie Perspektive schöpfen können. Aber ich glaube, das ist einfach zu spät, vorbei.
Müssen wir Verantwortung übernehmen, dass wir nicht genug uns um unsere Eltern gekümmert haben, dass sie möglicherweise jetzt Berlin brennen sehen wollen? Ich meine jetzt nicht damit unsere, also deine und meine Eltern, sondern ich meine jetzt die Osteltern jetzt im Allgemeinen. Also dass wir als Kinder dieser Generation, die so viel möglich uns gemacht haben, mehr Verantwortung übernehmen müssen für das, wie sich jetzt unsere Eltern verhalten. Oder ist es zu übergriffig?
Das ist eine interessante Frage. Ich kriege das nur nicht so richtig auf uns runtergebrochen, weil wir ja auch nur ein Teil dieser gesamtdeutschen Entwicklung sind. Natürlich können wir sagen, wir müssen Verantwortung für unsere Heimat übernehmen und damit indirekt ja auch für die Menschen, die noch hier sind.
Ich will dir beide, lass mich dir ein Beispiel geben.
Ja.
Wir beide schreiben ja für denselben Verlag und es gibt wirklich interessanterweise haben wir wahrscheinlich ein ähnliches Buch geschrieben, also thematisch komplett auseinander, aber der Blick auf unsere Eltern spielt auch in meinem Buch eine Rolle, eine ziemlich wesentliche sogar. Mhm. Und ich schreibe sehr viel über meine Mutter und wie ich einfach nicht gesehen habe, was sie geleistet hat.
Mhm.
Und die Erkenntnis daraus aus dieser Erschöpfung meiner Mutter ist nicht, ich müsste sie unterstützen, sondern die Erkenntnis ist eigentlich, ich will nicht so werden.
Mhm.
Ich will nicht 60 Jahre sein oder 65, meine Mutter ist jetzt, glaube ich, 64. Ich will nicht 64 Jahre sein und über alle Maßen erschöpft sein. Und allein, dass ich dieses so laut gerade ausformuliere, tut mir so weh meiner Mutter gegenüber, weil die wie jede Frau in der Bundesrepublik Deutschland verdient hat, sich zu erholen. Aber sie kann es nicht. Sie hat so eine Angst vor dem System, in dem sie lebt, vor dem, was sie rein investiert hat, was sie geleistet hat. Sie kann nicht erholen.
Ich gebe dir recht, das ist auch in meinem Buch so verarbeitet und das kommt auch so raus, dass ich eben im Zuge dieser Gedanken jetzt erst richtig verstanden habe, was das für meine Eltern bedeutet hat, auch diese 90er dann so durchzuarbeiten, ja, und die 2000er durchzuarbeiten und eben diese Mission zu haben, ja, frisch zu starten und wirklich an diese blühenden Landschaften zu glauben und jetzt zurückzublicken und zu sehen, es war alles quasi Lug und Trug. Ich muss aber auch sagen, dass vielleicht ist das ein generelles Problem oder es ist ein spezifisch ostdeutsches Problem, sie nehmen auch keine Hilfe an. Und das versuche ich seit vielen Jahren, sowohl mit Rat und Tat, und sie ziehen aber auch ihren Stiefel so durch.
Ist das, also, das ist jetzt eine total spannende Frage, finde ich.
Also ich habe zu meinem Vater beispielsweise gesagt, Vater, lass das sein, geh an die Berufsschule, du hast einen Meister, du kannst da unterrichten, du verdienst mehr, du hast geregelte Arbeitszeiten, gib's ab. Mein Vater hat sich literally fast tot gearbeitet. Also es gab einen Moment, wo er auf dem OP-Tisch lag und der Arzt sagte zu ihm, rufen Sie bitte mal Ihre Frau an, wir wissen nicht, ob Sie das überleben werden. Hat dann mehrere Stents eingesetzt bekommen, weil nur noch irgendwie 2% nicht verschlossen waren.
Uch.
Ne? Also diese plötzliche Herztod-Thematik durch Zufall mehr oder weniger, weil meine Mutter da irgendwie was gemerkt hat und gesagt hat, du musst jetzt zum Arzt gehen, wenn du das hier jetzt so komisch fühlst an deinem Arm, geh da jetzt hin. Und durch Glück wirklich gerade noch so dem Tod von der Schippe gesprungen, aber eben auch durch diese nervliche Belastung der letzten Jahre, auch jetzt in den letzten Jahren, hat auch einfach abgebaut und hatte jetzt zu Weihnachten Nervenzusammenbruch. Und es ist wirklich unfassbar, das als Kind auch mitzuerleben. Ne? Also das macht ja auch was mit dir. Aber diese sture Weigerung, einen anderen Weg einzuschlagen, das steht da halt auch mit drin. So, deswegen... Nee, ich kann nicht sagen, dass ich es nicht versucht hätte. Ich hab's versucht. Und meine Eltern sind auch lange sehr stabil geblieben. So, das ist jetzt tatsächlich erst seit 2022, dass sie auch nicht mehr können, weil tatsächlich Corona hat funktioniert auch für den familiären Betrieb, weil da viele dann sich im Haus umgeguckt haben und gesagt haben, oh naja, vielleicht das Fenster könnte man neu machen oder vielleicht brauchen wir eine neue Treppe oder irgendwas muss renoviert werden. Aber jetzt ist die Ungewissheit so groß, dass Menschen einfach nicht in Produkte aus Holz investieren. So, wenn, fahren sie mal schnell zu IKEA und kaufen was am Ende des Tages auch nicht viel günstiger ist, als wenn sie es beim Tischler in Sachsen-Anhalt bestellen würden. Erstaunlicherweise. Am schlechtesten bezahlter Handwerkerjob in ganz Deutschland übrigens, Tischler in Sachsen-Anhalt. Deswegen ist es eigentlich relativ günstig, in Sachsen-Anhalt zum Tischler zu gehen. Genau, und ich weiß gar nicht mehr, worauf ich hinaus wollte.
Du hast es eigentlich gesagt, der Stiefel, den sie durchziehen, unsere Elterngeneration. Ja. Und ich wollte so einwerfen, eigentlich als große Frage, die ich mir auch jetzt stelle, nachdem du es gesagt hast, weil du im Prinzip mit deinem Vater meine selbstständige Mutter beschreibst, die genauso, also die jetzt nicht eine Meisterbuchhändlerin ist, also diesen Berufs, aber sie ist Diplombuchhändlerin immerhin, was es im Osten einfach gab. Und ich,
krass.
Sie auch einfach auch durch Corona gut durchgekommen ist, weil in Berlin durften Buchhandlungen offen bleiben. Und jetzt beobachte ich diese große Erschöpfung, die sich noch multipliziert hat, weil eigentlich durch den Shitstorm, wir haben kurz drüber gesprochen, für die Hörerinnen und Hörer, die es nicht wissen, ich hatte am Anfang des Jahres, gab es eine große Debatte zu einer Besetzung einer Kultursendung, die ich machen sollte. Und ich habe eigentlich letztes Jahr angefangen, die Buchhandlung meiner Mutter zu übernehmen. Und diese Debatte hat dazu geführt, dass ich seelisch und aber auch finanziell nicht mehr in der Lage war, diese Buchhandlung weiter zu übernehmen. Was dazu geführt hat, dass meine Mutter wieder aus der Rente zurückgekommen ist und sie noch schwächer geworden ist. So. Und jetzt einfach in dieser Buchhandlung, das war sowieso für eine selbstständige Buchhändlerin ruckartig aufhören mit dem Arbeiten unmöglich. Aber jetzt ist sie einfach wieder da und ich sehe und schäme mich so, dass ich sie nicht unterstützen kann. Weil sie einfach seit 1990 weiß, Anerkennung bekomme ich in diesem System nur, wenn ich Geld verdiene und leiste.
Ja, das ist ein guter Punkt. Das ist so ein Satz, den mein Vater, also so ähnlich auch, oder meine Eltern eigentlich, den meine Eltern eigentlich genauso immer auf den Lippen tragen eigentlich. Ja. Und der immer deutlicher zutage tritt, ja.
Immer, wir beide sind Medienunternehmende, Unternehmer, wir sind beide einfach zwei Männer, wir sind Medienunternehmer. Und der große Ehrgeiz, nicht nur die Welt zu sehen und Geschichten zu erzählen, so wie du sagst, die Videos, die ich mache, die Menschen, die ich erreiche, ein großer Ehrgeiz ist, ich habe von der Sekunde null eingebläut bekommen, du musst Geld verdienen und du darfst nicht aufhören, egal wie erschöpft du bist, egal wie oft du abends weinst, egal wie kaputt du bist, los.
Ja.
Und das sind, glaube ich, versteckte Dinge, die wir vererbt bekommen haben, als, um jetzt mal ein bisschen zu übertreiben, als Trauma der Wende, die in uns schlummern, die, wenn wir nicht aufpassen, du und ich mit 65 nervös aus dem Fenster guckend. Und ich finde, das sind so die großen diese Wendefragen, die gar nicht diskutiert werden. Also, die nur ganz
starke Analyse, ja. Ja, starke Analyse. Das psychologische, dieses psychologische Trauma. Das ist tatsächlich, glaube ich, nochmal ein komplettes Buch wert. So, dieser psychologische, der psychologische Osten.
Und mich macht das so traurig, weil ich meinen Eltern, die sind gerade am Bodensee und machen Urlaub. Und ich wünschte...
Lustig, meine Eltern fahren auch immer an Bodensee.
Das ist wahrscheinlich, weil das auch so eine Verkörperung ist. Das bedeutet, was am Bodensee Urlaub zu machen. Und ich wünschte, sie könnten glücklich dort sein. Und ich weiß einfach, meine Mutter wird Existenzängste haben. Ach, jetzt mache ich Urlaub, kann ich mir das überhaupt erlauben? Mein Vater wird sich um seine Frau sorgen. Also meine Mutter. Und das ist so, ich will das nicht. Ich will, dass ihr mit als alte Knacker, seid doch mal so froh. Und es wird nicht sein. Es wird nicht passieren.
Ja. So. Ja, also das ist wirklich sehr ähnlich. Das ist sehr ähnlich. Und da sind wir wieder, ne, bei der Vergleichbarkeit von Lebenserfahrung, was ich versucht habe, durch das Buch ja auch irgendwie zu transformieren, also mitzugeben, so dass man diese Vergleichbarkeit herstellen kann zwischen auch Ost und West.
Ich bin ganz gespannt, ob das mit dem Titel klappt. Ich habe ganz doll, ich befürchte oder habe Ängste, also keine richtigen Ängste, aber oder Befürchtungen, weil wir uns beide ja auch persönlich gut verstehen. Deswegen gönnt man ja, also ich gönne dir jeden Erfolg, den du möchtest.
Ich wusste nicht, dass dieser Shitstorm-Thematik sich sogar auf deine Mutter auch noch ausgewirkt
hat. Natürlich.
Das ist ja,
also auf die Eltern,
ja. Also ich meine jetzt auch wegen dieser Ruhestandsthematik, das ist ja absolut krank.
Das hat ganz große Konsequenzen, was man immer nicht weiß. Also
ich finde, das ist, also da muss ich ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, wie du da in Zukunft noch mit umgehen willst, aber damit würde ich, da wäre ich vocal drüber, da würde ich rausgehen damit, um die Schäden, die das verursacht hat, um die mal darzustellen.
Diese, also lustigerweise, wenn ich mit dir rede, obwohl es ein Podcast ist und der hat eine fünfstellige Zahl an Hörenden, man hat trotzdem das Gefühl, insbesondere wenn wir beide reden, muss ich ehrlich sagen, man hat so eine, da ist so eine Intimität entsteht beim Sprechen und eigentlich will ich darüber nicht reden, weil ich dieser Debatte nicht den Raum geben will, weil es einfach sehr mühsam war, auf der einen Seite zu verstehen, welche Verantwortung ich habe und Verantwortung, die ich übernehmen muss, und aber auf der anderen Seite, wie man mit der Psychologie eines solchen Ereignisses umgeht und meines sozialen Umfelds. Und ich will einfach auch nicht, dass die Leute darüber reflektieren. Und also ich möchte nicht, das ist sozusagen, das muss ich privat klären. So besonders dieses.
Das aber, ist auch sehr ostdeutsch, by the way.
Das weiß ich gar nicht, aber
dass man nach außen, also zumindest, also ich kenne das aus meiner Familie, es nach außen wird nichts Privates diskutiert.
Also was ich sagen kann und was ich vocal machen kann, ist, das Schlimmste an dieser TTT-Debatte, das wirklich mit Abstand allerschlimmste ist, dass meine Mutter wieder arbeiten muss. Mhm. Es ist mir scheißegal, ob ich eine Sendung moderiere. Es ist mir, wie ich auch immer gesagt habe, ich bin wahnsinnig bereit, Debatten zu führen über Sexismus, strukturellen Sexismus. Die Erkenntnis, dass dieses Buch, ich als Journalist in vor 15 Jahren, ein Produkt dieses strukturellen Sexismus ist, die habe ich ja nicht erst seit des Shitstorms oder seit der Debatte. Diese Erkenntnis existiert viel, viel länger schon und auch in Debatten. Ich habe ja da früher mehrere Debatten zu führen. Aber dass sozusagen das zentrale Mittel der Debattenkultur des frühen 21. Jahrhunderts dazu geführt hat, dass meine ostdeutsche Mutter ihren Ruhestand nicht genießen kann, ist die schlimmste Verletzung, die diese Debatte ausgelöst hat. Für mich und meine Mutter. Auch für meinen Vater dadurch, auch für meinen Bruder dadurch, für meine Nichte, die nicht mit ihrer Oma spielen kann, weil meine Mutter wieder arbeitet. Das ist das Schlimmste. Also diese Debatte, so wie Moritz von Uslar ja gesagt hat, der Ostdeutsche, ich finde ja sowieso den Ostdeutschen Thilo Mischke furchtbar, beziehungsweise der Name ist furchtbar und klingt ganz furchtbar ostdeutsch. Das heißt, der Beleg für, dass es sogar eine ostdeutsche Debatte ist, ist meine Mutter. So, eigentlich wollte ich das alles her. Ist gut, das habe ich vocal gemacht.
Gerade diese Zusammenhänge, die, wir hatten das vorhin, dass es immer alles nur über Schlagzeilen verbreitet wird und diese Schlagzeile, was dir angelastet wurde, da sind wir auch wie bei dieser J.K. Rowling-Debatte. Es ist jetzt erstmal nachvollziehbar, wenn man die Zusammenhänge nicht kennt und einfach nur diese Schlagzeile dasteht.
Absolut, dem habe ich von Anfang an zugestimmt.
Warum, ich glaube, es wäre wichtig, diesem ganzen Zusammenhang die persönlichen Zusammenhänge und du musst die Geschichte erzählen, finde ich.
Anders. Ich muss gefragt werden. Also sozusagen wir beide.
Aber hattest du da nicht Anfragen abgelehnt?
Ja. Es gab so, also dieses so, ich habe jetzt das Gefühl, dass ich zu der Debatte alles erzählt habe. So, und auch meine Haltung dazu und meine Position dazu, auch meine Haltung zu den Vorwürfen und wie ich zu sexueller Gewalt stehe. Also, das ist halt auch so, es ist so schmerzhafter, auch ja immer wieder drüber zu sprechen. Dass man das, weil du selbst denkst ja, okay, ich bin ein aufgeklärter Mann, der sich als Feminist bezeichnet, der für humanistische Werte steht, dessen Arbeitsethos und das, worum es in meiner Arbeit geht, um Menschlichkeit, um nicht gehörte Stimmen, um, dass es wichtig ist, den Raum zu geben. Und dann gibst du ein Interview, wo du gefragt wirst, ja, wie stehen Sie denn zur Vergewaltigung? Und ich dann so, das ist so krass, diese Frage, weil das ist so schmerzhaft. Natürlich stehe ich, als die größte Verachtung, was sexuelle Gewalt betrifft, also gar nicht anders ausformulierbar. Und du hast das Gefühl, das, was ich dir gerade erzählt habe über meine Mutter, das ist gar nicht Teil dieses Fragenspektrums, weil das die Leute gar nicht wissen können.
Exakt.
Und deswegen sage ich, es muss gefragt werden.
Ich glaube, es ist genau umgedreht, weil es ist, jeder, der dich fragt, bringt eine eigene Note rein. Also es ist ja abhängig davon, wer dich fragt. Wenn es jemand ist von einem eher linken Magazin, von einem eher rechter Podcaster oder wer auch immer. Ja, jeder bringt sozusagen, stülpt deiner Äußerung und deiner Geschichte dann seine eigene wahrgenommene Positionierung über. Wenn jetzt Thilo Mischke beispielsweise im Ungeskriptet-Podcast sitzen würde und diese Geschichte erzählen würde, dann würde er zwischen sehr vielen, sehr problematischen Leuten sitzen. Oder bei Tim Gabel oder so. Ne? Da kommt ja, also jeder, der irgendwie im Internet Menschen auf die Palme bringt, geht da ja hin. So, das würde dich noch mehr kaputt machen, als es die Debatte sowieso schon tat. Wenn du jetzt aber beispielsweise in einem linken Kontext das darstellen würdest, dann würde das nach meinem Dafürhalten sehr kriecherisch daherkommen. So als ob du dich ganz konkret mit der linken, in Anführungszeichen, Medienelite irgendwie wieder versöhnen möchtest. Und deswegen glaube ich, und deswegen meinte ich vorhin so, dass ich eigentlich keine Sorge mir mache, weil ich erzähle meine Geschichten selber. Und ich muss nicht von jemandem gefragt werden. Wenn ich etwas zu sagen habe, mache ich meine Kamera an und erreiche eine sechsstellige Zahl an Leuten. Und genauso musst du Herr über diese Erzählung sein und es nicht eingefärbt bekommen.
Das ist so krass, weil da ist eben dieses, das kann ich nicht tun, weil ich ja befangen bin. Weil das sind diese Grundregeln des Journalismus, die mir so
da geht es nicht um Journalismus. Da geht es nicht um Journalismus. Es geht nur um deine Perspektive. Die ist natürlich subjektiv, weil das ist ja deine Perspektive. Und es ist doch, ich finde diesen Ansatz auch total lächerlich. Du kannst jede Aussage in einen Beitrag reinpacken und es journalistisch bearbeitet nennen, nur weil du jemanden gefragt hast, der sich selbst als Experte für irgendwas bezeichnet. Dann brauchst du es auch nicht checken, das ist Journalismus. Was ist das für eine, was ist das für ein
Bullshit? Es wird schon gecheckt, was der Experte sagt. Also wir checken, was Experte sagen.
Ja, schon, aber ne, es ist jetzt nicht so, dass, also es wäre eigentlich, meines Erachtens wäre es viel sinnvoller zu sagen, ich sammle die Fakten selbst, deswegen habe ich selten Experteninterviews, weil ich das für völligen Käse halte. Ich check die Fakten selber und dann sage ich es einfach und gebe die Quellen dafür. So, und das ist dann nicht irgendein Interview. Ja, und das ist ja oft genug, dass es nicht gecheckt wird. Und dementsprechend, es muss doch für Medienpersönlichkeiten der Raum existieren, sich auch als Mensch zu positionieren und als Mensch zu existieren.
Das habe ich ja getan. Das tue ich ja. Und das sind dann eben diese, und wenn du dich als Mensch positionierst, also wenn du zum Beispiel eine Aussage in einer Doku, in einem Literaturformat des öffentlich-rechtlichen Fernsehens, wurde ich gefragt zu dem Buch 80 Frauen. Und dann habe ich gesagt in diesem Format, dass ich sozusagen das Buch nicht bereue, weil es viel möglich gemacht hat aus damaliger Perspektive. So, weil es irgendwie aus dieser Zeit stammt. Und das wurde gepickt und wurde mir dazu einen Vorwurf gemacht.
Du bist nicht Herr über diese Gesprächssituation.
Ja.
Es geht jetzt darum, dass du dir ja für so einen Beitrag, den du selbst für dich formulierst, kannst du ganz klar, glasklar schreiben, was du ausdrücken möchtest. Und alleine dieses Wort bereuen färbt ja deine Antwort schon in eine, also das lenkt das ja in eine Richtung. Natürlich bereust du dieses Buch, weil es diese Diskurse nach sich zieht, aber es war für deine Karriere war es trotzdem hilfreich, dass es passiert ist. Aber trotz allem ist es ja ein Schatten. Also du kannst auf so eine Frage ja nicht antworten und hast dann eins zu eins das, was du ausdrücken könntest, wenn du dir exakt vorneweg überlegst, was du als Fazit zu diesem Thema aussagen möchtest. Und natürlich gibt es dann Leute, die das analysieren und dann vielleicht kann man auch aus dem einen oder anderen was machen, aber du bist trotzdem Herr über das gewesen, in welchem Kontext und in welchem Zusammenhang das veröffentlicht wurde. Und du kannst danach immer noch mit Leuten drüber sprechen, aber du kannst dich immer wieder darauf beziehen und sagen, das ist mein Statement dazu. Ich möchte dich da jetzt gar nicht rein.
Du hast mich auch auf einen abschließenden Gedanken dadurch gebracht, und zwar, glaubst du, dass das möglicherweise eines der großen Wahrnehmungsprobleme Ostdeutschlands ist, weil Ostdeutschland nicht seine eigene Geschichte erzählen konnte, weil es nicht in der Lage ist, einen Sprechenden, eine Sprecherin, einen Sprecher für sich festzulegen, der glaubwürdig die Erzählung unter Kontrolle hat. Was ist Ostdeutschland? Was ist diese Geschichte? Wer sind diese Menschen? Was bewegt diese Menschen?
Ich glaube auf jeden Fall, dass es wichtig gewesen wäre, in den 90ern und den 2000ern positive Geschichten aus der Perspektive des Ostens zu erzählen. Und diese ganzen Medien-Startups, wie man es heute sagen würde, die damals wie Pilze aus dem Boden geschossen sind nach der Wende oder während der Wende ja schon, die sind ja alle platt gemacht worden oder aufgekauft oder verdrängt worden von den westdeutsch aufgekauften Medienhäusern und Traditionsmarken, ist ja auch so ein Teil in meinem Buch. Und wenn die Möglichkeit gehabt hätten zu existieren, ich glaube, das hätte einiges im Punkto Selbstwahrnehmung und auch Selbstermächtigung. Das hätte was geändert, glaube ich. Und auch heute, jetzt wo dieser Diskurs wieder groß geworden ist, ist es, glaube ich, sehr wichtig, dass es Menschen wie dich und Henrik Bolz und auch Steffen Mau gibt und vielleicht auch mich gibt, die zumindest diese Identifikation zulassen. Weil das, was mir unfassbar gefehlt hat, war ein Vorbild oder irgendeine Richtschnur, an der ich mich von der Querfurter Platte aus irgendwo hab hinhangeln können. Es gab für mich nur das Leben als Handwerker oder das Leben als Lehrer. Ich hatte zwei linke Daumen, also habe ich Lehramt studiert. So. Also es war wirklich, ich hatte wenig Horizont. Ich bin im Kreis herumgetigert, habe in mein Tagebuch mit 16 geschrieben, ich habe so viel Energie, ich weiß nicht wohin damit, ich weiß nicht, was ich tun soll. Es steht wirklich so drin. Ja. Und ich glaube, wenn wir exakt wenn wir Förderung zulassen, wenn wir vorbildhaft vorangehen können, wenn wir Personen auch akzeptieren und deren ostdeutscher Hintergrund Teil ihrer Identität sein darf, nicht wie bei einem Kai Pflaume, wo es quasi so versteckt ist, dass er aus Halle, glaube ich, sogar kommt, dann kann das eine Sogwirkung erzeugen, hoffe ich zumindest. Und dafür würde ich plädieren und das ist, was ich mit Oststolz ja ausdrücken möchte.
Vielen Dank für dieses tolle Gespräch.
Dankeschön, dass du dich auch selber nochmal so intim hineinbegeben hast, Thilo.
Ist ja immer ein Tauschgeschäft. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann abonniert ihn bitte. Zum Beispiel, indem ihr bei Spotify auf die Glocke klickt und empfehlt uns auf jeden Fall weiter. Ihr möchtet uns Feedback, Lob oder Kritik schicken oder habt sogar einen Themenvorschlag, kein Problem. Schreibt uns einfach eine Mail an amr@pqpp2.de oder ihr schickt uns eine Nachricht auf Instagram. Folgt uns dafür auf Instagram unter unserem Alles muss raus Kanal. Wenn euch Alles muss raus gefällt, unterstützt uns gerne auch auf Patreon. Dort versorgen wir euch mit exklusiven Podcast-Folgen, unseren Themenkonferenzen, Specials zu unseren Drehs und anderen tollen Extras. Alle Links findet ihr unten in den Shownotes. Neue Folgen erscheinen donnerstags auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Alles muss raus ist eine Produktion von PQPP2 GmbH. Redaktion: Luca Lau, Katharina Merzenich, Thilo Mischke, Marlon Plaas. Audioproduktion und Musik: Leo Ebert Glang. Moderiert wird Alles muss raus von mir, Thilo Mischke. Wenn du bei uns werben möchtest, findest du mehr Infos unten in den Shownotes. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis bald. Disclaimer: Dieser Podcast ist ein zeitaktuelles Dokument. Informationen und Perspektiven können sich mit der Zeit verändern. Bitte beachte, dass sich neue Erkenntnisse oder Entwicklungen auf die hier besprochenen Themen auswirken können.